6 Schmerzpatientinnen sitzen im Kreis in einer Turnhalle. In der Mitte liegen verschiedene Trommeln, Saiteninstrumente und Xylophone. Zu Beginn haben sich die Frauen ein Instrument ausgesucht. Jetzt probieren sie es aus. Erst zaghaft, dann immer mutiger. Das Ziel ist, ganz in die Musik einzutauchen und die Schmerzen für einige Augenblicke zu vergessen. Eine der Teilnehmerinnen leidet seit 40 Jahren an Migräne. 2006 kam ein Wirbelbruch dazu, der sie aktuell wieder stark belastet. Aber nicht so lange sie die Saiten eines kleinen Holzinstruments zupft. Sigrid Müller.
Bei der Musiktherapie ist es halt wirklich, dass du dich ja so auf dieses Instrument konzentrierst, wie es klingt, ist vollkommen wurscht, und du bist ganz bei dir. Und da ist der Schmerz irgendwie wie außen vor, wenn da nur noch ein Hauch.
Zupfen und Trommeln lenken nicht nur ab. Laut aktueller Forschung kann Musik noch mehr. Sie setzt im Gehirn körpereigene Schmerzmittel frei, nämlich opiumhaltige Wirkstoffe, die Mediziner Opioide nennen. Sie hemmen den Schmerz und verhindern, dass er sich im Körper ausbreitet und unangenehm bemerkbar macht. Wir haben also, dank körpereigener Opioide, die Fähigkeit, Schmerzen zu kontrollieren, sagt der Leiter der Schmerzambulanz der Ludwig-Maximilians-Universität in München, Dominik Irnig.
Die, sage ich mal, gute Schmerzmedizin versucht, diese Mechanismen, die im Menschen stecken, absteigende Schmerzhemmung, dann auch entsprechend zu aktivieren durch eine Selbstbeteiligung. Und das kann man tatsächlich auch erlernen. Aber das ist der mühsame Weg, aber das ist der erfolgreiche Weg, um langfristig aus Schmerzen zu kommen.
Musik bietet dafür eine Möglichkeit. Das wohlige Gefühl beim Musizieren überschreibt ein Brennen oder Stechen im Körper. Das heißt, die Spuren, die Schmerzen an Rezeptoren und Nervenzellen hinterlassen haben, bauen sich ganz allmählich wieder ab. Das sogenannte Schmerzgedächtnis oder die Veränderungen im Gehirn, die damit verbunden sind, bilden sich zurück. Bei Schmerzpatienten ist es nämlich so. Ihr Schmerz warnt nicht mehr zum Beispiel vor einer heißen Herdplatte, sondern er hat sich irgendwann als chronischer Schmerz verselbstständigt. Er treibt ein unerwünschtes Eigenleben. Drosseln lässt er sich auch mit anderen, wenig invasiven Methoden, etwa mit Akupunktur. Auch Massagen, Wärme oder Kälte setzen Reize.
Benannt wird das Gegenirritationsverfahren. Also ich irritiere an anderen Körperstellen die Rezeptoren. Ich aktiviere sie durch Wärme, Berührung oder einen spitzen Nadelreiz. Und das führt zu einer Hemmung des Schmerzreizes sowohl auf Rückenmarksebene als auch ganz zentral Aktivierung der Schmerzhemmung.
Ähnlich wirkt ein Armband, das neu auf dem Markt ist. Es wird mit Akku betrieben, kribbelt auf der Haut und stimuliert Nervenpunkte. Das reduziert die Schmerzwahrnehmung. Patientinnen achten also weniger auf ihre Migräne als auf das Kribbeln am Handgelenk. Daneben zeigen noch andere technologische Entwicklungen erstaunliche Wirkung. Etwa VR-Brillen. An der Universität von Seattle in den USA behandeln Ärzte große Brandwunden, indem sie ihre Patientinnen und Patienten virtuell in eine Welt aus Schnee und Eis versetzen. Damit überstehen sie die Wundversorgung besser, die im Einzelfall sehr schmerzhaft sein kann. Dagegen kommen an der Universität Würzburg VR-Brillen unter anderem beim komplexen regionalen Schmerzsyndrom, kurz CRPS, zum Einsatz. Betroffene leiden an Entzündungen und Schwellungen, meist in Händen und Füßen. Die sind extrem schmerzhaft und ziehen eine langwierige Behandlung nach sich. Die Ärztin Heike Rittner hat seit 2023 in Würzburg den bundesweit ersten Lehrstuhl für Schmerzmedizin inne.
Bei den CRPS-Patientinnen und Patienten gibt es auch so ein spezielles Programm, was sie auch in der virtuellen Realität machen. Und da müssen die dann, weiß ich nicht, irgendwelche Blasen fangen oder irgendwas abticken oder sowas. Und wenn man die Hand eigentlich nicht gut bewegen kann, dann ist es natürlich in der virtuellen Realität gut, weil so ein bisschen diese Kontrolle und die Angst ausgeschaltet ist.
Das heißt, in der virtuellen Welt schaffen Betroffene mit ihren angeschwollenen Extremitäten mehr als im wirklichen Leben. Das trainiert ihre Beweglichkeit. CRPS tritt meist ganz unerwartet nach Knochenbrüchen oder Operationen auf. Normalerweise heilen Wunden mit der Zeit von allein aus. Aber bei CRPS-Patientinnen und Patienten funktioniert dieser Heilungsprozess nicht. Medizinisch ist die Ursache dafür noch nicht geklärt. Heike Rittner und ihr Team betreiben in Würzburg Grundlagenforschung. Sie wollen herausfinden, wie Schmerzen entstehen, warum sie meist wieder vergehen, aber manchmal auch dauerhaft bleiben.
Entweder sagen wir, dass die Schmerzbahnen zu stark feuern, also das ganze System ist, wir sagen auch, übererregt, oder diese Schmerzhemmung funktioniert nicht mehr richtig gut. Und daraus, aus diesem Ungleichgewicht, entwickelt sich dann ein chronischer Schmerz, wo wir ja oft in dem Gewebe gar nicht mehr so richtig sehen, dass da irgendwie mal ein schmerzhafter Reiz war.
Von chronischem Schmerz spricht man, wenn er länger als 3 Monate andauert. Häufig ist der Rücken betroffen oder ein bestimmtes Gelenk. Laut Deutscher Schmerzgesellschaft leiden 14 Millionen Deutsche an chronischem Schmerz. Der treibt Betroffene manchmal fast in den Wahnsinn. Trotzdem lässt er sich nicht immer dingfest machen.
Also beim chronischen Rückenschmerz ist ja typisch, man macht ein MRT-Bild und im MRT-Bild sieht man gar nichts. Aber es tut natürlich trotzdem weh.
Was Forschende antreibt, chronischen Schmerzen mit einer Vielzahl an Untersuchungen auf die Schliche zu kommen.
Wir versuchen schon auch zu verstehen, was direkt in dem Gewebe passiert. Weil wir natürlich weder die Nerven noch das Rückenmark noch das Gehirn, da können wir ja nichts angucken bei Menschen.
Im Gewebe, beispielsweise in der Haut, sind kleine Fasern, die ein Schmerzsignal empfangen und weitergeben. Zuerst ans Rückenmark, dann ans Gehirn. Die Hirnrinde kann dann verorten, wo es im Körper genau wehtut. Wie Detektive suchen die Forschenden in den Schmerzfasern auch nach Unterschieden zwischen Krankheiten. Bei der Kernspintomographie, einem bildgebenden Verfahren, das mit Magnetfeldern und Radiowellen arbeitet, lassen sich Muskeln, Gefäße und Weichteile darstellen.
Da haben wir angeguckt, wie die Spinalganglien funktionieren. Da sind die Zellkörper von diesen Schmerzfasern, also immer noch von der ersten Faser, die in der Haut ist. Und die sind bei unterschiedlichen Erkrankungen verändert. Also bei einer Neurofibromatose, das ist auch so eine spezielle Erkrankung, eine genetische Erkrankung, die mit Schmerzen einhergeht, sind die anders als bei den CRPS-Patienten.
Je genauer Forschende Unterschiede zwischen Schmerzerkrankungen verstehen, desto besser lassen sich dann zielgerichtete Therapien entwickeln. Wenn CRPS frühzeitig behandelt wird, kann es wieder vergehen. Zum Beispiel durch die Gabe von opiumhaltigen Schmerzmitteln. Das klingt heftig, bietet aber bei richtiger Dosierung und unter ärztlicher Aufsicht meist einen guten Ausweg aus der Leidensspirale. Wertvoll sind Opioide auch für Krebskranke, die unter Krampf- oder kolikartigen Schmerzen leiden können. Und beim akuten Schmerz. Medizinerinnen und Mediziner sind sich einig. Akuter Schmerz sollte so schnell und so resolut wie möglich eingedämmt werden. Dominik Irnig.
Deswegen ist wichtig, eine gute Schmerztherapie nach Operationen zu machen, um eben überhaupt diese Sensibilisierung, die stattfindet im Nervensystem auf den Schmerz, um diese Sensibilisierung auch zu vermeiden.
Nach einer Operation drosseln Opioide den schrillen Schmerz effektiv und schnell. So bildet sich kein unerwünschtes Schmerzgedächtnis. Opioide sind zwar sehr starke Schmerzmittel, sie erfüllen aber gute Dienste bei der Behandlung. Die Kehrseite? Opioide können abhängig machen. Und zwar dann, wenn man sie über längere Zeiträume und vielleicht auch höher dosiert als vorgesehen einnimmt. Was in den USA zu einer wahren Opioidkrise geführt hat, ist das Medikament Oxycodon, das nur bei extrem starken Schmerzen verschrieben wird. Es übertrifft die Wirkung von Morphium um das Doppelte.
Oxycodon hat ein großes Suchtpotenzial und ist deswegen bei uns auch gar nicht zugelassen gewesen eine gewisse Zeit lang. Also es ist sicherlich die Substanz unter den starken Opiaten, die das höchste Suchtpotenzial hat neben dem Fentanyl. Und deswegen sollte man da sehr vorsichtig sein in der Verschreibung und in der Anwendung.
Fentanyl ist ein im Labor künstlich hergestelltes Opioid und gilt als Betäubungsmittel Spitzenreiter. Es ist in derselben Dosis 100-mal so stark wie Morphium. Bereits 2 Milligramm Fentanyl gelten als potenziell tödliche Dosis. Nutzen und Schaden liegen also eng beieinander. Um die Gefährdung für Patienten in Schach zu halten, haben Forschende in den USA Fentanyl im Labor so verändert, dass es zwar noch gut hilft, aber weniger abhängig macht. Das legen zumindest Tierversuche nahe. Sichere Opioide sind ein großes Ziel moderner Schmerzforschung. Allerdings hat es bisher noch kein Präparat bis zur Marktreife geschafft. Die Würzburger Schmerzmedizinerin Heike Rittner.
Das sind spannende Ideen. Also vieles wird mal entdeckt, dann kann man das in den Kulturschalen oder sozusagen an Zellen erstmal untersuchen. Und dann ist es noch ganz gut, wenn es in einem Tiermodell untersucht worden ist. Und da stoppt es häufig, weil vielleicht ist dann kein Geld da, um es weiter zu erforschen. Aber man muss sagen, Mensch und Tier, gerade bei den Opioiden, sind nicht immer so gut vergleichbar. Also das ist dann auch so ein bisschen hakt.
Die Weltgesundheitsorganisation WHO teilt Schmerzmedikamente in 3 Stufen ein. Zur Stufe 3 gehören die hochpotenten, aber auch gefährlichen Opioide. Zur Stufe 2 zählen weniger stark wirkende Opioidpräparate. Und Stufe 1 sind Schmerzmittel, die keine Opioide enthalten. Aber auch sie sind nicht harmlos, obwohl 80% von ihnen in Apotheken frei verkäuflich sind. Dominik Irnich?
Es sind immerhin Substanzen wie Ibuprofen oder Diclofenac dabei, die schwerwiegende unerwünschte Wirkungen nach sich ziehen können, bis hin zum Magendurchbruch. Es gibt Zahlen einer amerikanischen Studie, dass mindestens einer von 1200 Patienten, die regelmäßig Ibuprofen einnehmen, an dem Ibuprofen versterben. Deswegen ist eigentlich der Verkauf von Schmerzmitteln im freien Verkauf nicht akzeptabel.
Trotz aller Gefahren. Schmerzmediziner sind froh, dass sie aus einer Vielzahl wirksamer Schmerzmittel auswählen können. Gezielt eingesetzt sind sie hilfreich. Wichtig ist, Patientinnen und Patienten engmaschig zu begleiten und Medikamente auch wieder auszuschleichen, wenn es den Betroffenen besser geht. Seit vielen Jahren gilt die sogenannte multimodale Schmerztherapie als Goldstandard bei der Behandlung chronischer Schmerzen. Multimodal heißt, Schmerzen vielschichtig anzugehen. Medikamente spielen dabei eine Rolle, stehen aber nicht im Vordergrund. Schmerz ist nicht nur körperlich bedingt, er unterliegt auch psychischen und sozialen Faktoren. In Gesprächsgruppen und Einzeltherapie können Betroffene den Ursachen auf den Grund gehen. In München besuchen sie 4 Wochen lang eine Tagesklinik. Sie durchlaufen tagsüber ein individuell abgestimmtes Programm, schlafen aber zu Hause. Eine von ihnen ist die 70-jährige Sigrid Müller.
Ich hatte halt immer so Nackenverspannungen und die dann eben die Migräne ausgelöst haben. Und das war eigentlich die Ursache, warum ich dann einfach diese Therapie hier mache. Und das hat sich aber wirklich so gebessert, also dass ich dann schon nur noch die Hälfte Anfälle habe, was ja auch schon viel wert ist. Und gestern bin ich ohne Medikamente ausgekommen, was auch viel wert ist, dass ich das richtig aushalten konnte. Und dann hat es sich irgendwie so ein bisschen ausgeschlichen.
Nach dem Motto Tango statt Fango steht so viel Bewegung wie möglich auf dem Programm. Dazwischen sind gezielte Pausen eingeplant. Sigrid Müller schwärmt vom Kohlensäurebad, in dem sie fernab des Alltags entspannen kann. Außerdem verschaffen Akupunktur oder Akupressur Linderung. Auch Meditation und Qigong werden angeboten. Nur ein umfassendes Konzept hilft auf Dauer, so die Erfahrung des Schmerzmediziners Dominik Irnich.
Es ist wichtig, dass es ein Team ist, was mit den Patienten arbeitet und nicht bunt zusammengewürfelte Therapeuten, denn alle müssen das gleiche Wissen haben und auch das gleiche Behandlungskonzept vertreten.
Ein Ziel der multimodalen Schmerztherapie ist, dass Betroffene schließlich mit weniger Medikamenten auskommen, weil sie sich besser zu helfen wissen. Sie haben am eigenen Körper erfahren, was ihnen gut tut und besprochen, wie sie ihr Leben in kleinen Schritten umgestalten können, um sich wohler zu fühlen. Eine wichtige Frage ist immer, wie stark Hilfesuchende ihre Schmerzen empfinden. Das lässt sich auf einer Skala von 0, kein Schmerz, bis 10, unerträglich, abfragen.
Wir fragen aber auch die Qualitäten ab, brennt es, sticht es, die Schmerzzeiten, ist es ein Dauerschmerz und so weiter.
Aber was tun, wenn Menschen verwirrt oder dement sind, bewusstlos oder Kinder noch zu klein sind und ihren Schmerz nicht erklären können? Dann fällt es schwer, eine passende Behandlung zu finden. In Ulm möchte man das Problem mit Hilfe künstlicher Intelligenz lösen. Die KI erhält Daten der Probanden auf vielfältige Weise. Am Finger misst beispielsweise ein Sensor, wie viel Schweiß die Person absondert, und zwar dann, wenn ihr Schmerzreize zugefügt werden. Eine Kamera zeichnet die Mimik auf, die sich bei Schmerzen verzerrt. Außerdem ächzen und stöhnen die Versuchspersonen. Sämtliche körperlichen Veränderungen werden gemessen und fließen in einen Algorithmus. Am Ende entsteht eine Kurve auf dem Monitor, die darstellt, wie stark der Schmerz offenbar empfunden wird. In den USA gehen Forschende einen anderen Weg. Sie schauen zur Schmerzbestimmung, wenn man so will, direkt ins Gehirn. Das heißt, sie bohren die Schädeldecke auf und operieren Probanden 2 Elektroden in den Kopf. und zwar über der Augenhöhle in den sogenannten präfrontalen Kortex. Diese Elektroden nennen sie Biomarker im Gehirn. Das Einsetzen der Elektroden läuft ähnlich ab wie bei einer tiefen Hirnstimulation, erklärt Studienleiter Prasad Shirvalkar von der Universität von Kalifornien in San Francisco.
Wissen Sie, die tiefe Hirnstimulation kommt eigentlich bei Krankheiten wie Parkinson oder bei Lähmungen zum Einsatz. Wir haben sie so weiterentwickelt, dass die Elektroden mehrere Monate lang elektrische Aktivitäten des Gehirns aufzeichnen konnten. Gleichzeitig haben wir die Patienten immer wieder gefragt, wie stark ihre Schmerzen sind. Direkt nach der Befragung konnten sie mit einer Fernbedienung einen Schnappschuss ihrer Gehirnaktivitäten machen, von diesen beiden Gehirnregionen.
Eine Region ist für akute Schmerzen zuständig, die andere für langanhaltende chronische Schmerzen. Das Team sammelt auf diese Weise Daten und wertet sie mit Hilfe künstlicher Intelligenz aus. Ergebnis? Immer wenn die Probanden unter starken Schmerzen leiden, registrieren die Elektroden ein spezifisches Muster ihrer Hirnaktivität. Diese wird mit zunehmendem Schmerz intensiver. Das lernfähige System kann allein am Muster, das die Elektroden erzeugen, voraussagen, was bei Befragungen herauskommt. Trefferquote 80%. Auch eine Kernspintomographie zeigt Aktivitäten im Gehirn, stellt aber immer nur eine Momentaufnahme dar. Dagegen haben die Mediziner aus den USA über ein halbes Jahr lang Aufzeichnungen von Hirnaktivitäten gesammelt, die durch die Länge des Beobachtungszeitraums eine hohe Aussagekraft haben. Ob das technisch aufwendige Verfahren dazu taugen würde, auch therapeutisch einzugreifen, muss sich noch zeigen. Der Leiter der Münchner Schmerzambulanz, Dominik Irnig.
Dann wäre es durchaus denkbar, dass man eben auch die einzelnen Hirnareale zum Beispiel mit elektrischen Signalen in ihrer Aktivität verändert, in der Hoffnung, dass dann auch die Schmerzwahrnehmung nachlässt oder sogar verschwindet.
Etwas Ähnliches gelingt schon in einem anderen Bereich, bei Depressionen, mit der sogenannten transkraniellen Magnetstimulation. Dabei wird das Gehirn durch Magnetimpulse von außen, durch den Schädel hindurch, stimuliert, was die Beschwerden meist bessert. Anders als die meisten Arzneistoffe haben magnetische Impulse keine Nebenwirkungen. Als nebenwirkungsfrei gilt auch eine andere Methode, das Biofeedback. Messelektroden werden da aufgeklebt, wo es wehtut, beispielsweise am Nacken oder Rücken. Das geschieht auch am Lehrstuhl für Schmerzmedizin in Würzburg, Heike Rittner.
Oft merken Patientinnen und Patienten gar nicht mehr, dass das alles ganz angespannt ist. Und dann nutzt man das Biofeedback dazu, dass man Elektroden aufklebt. Und dann machen das mal unsere Psychologen, die setzen die Patienten dann unter Stress. Die Psychologen wissen dann ja manchmal, was die Stressthemen sind. Und dann sehen die Patienten selber auch, wie sich die Muskeln anspannen.
Das Gerät piepst und zeigt damit an, dass Muskeln aktiv sind und die Anspannung offenbar zugenommen hat. Geübte Patientinnen reagieren sofort auf das Piepsen, senken die Schultern und stellen sich vor, am Strand zu liegen. Sie entspannen sozusagen auf Knopfdruck. Wer das oft übt, dem gelingt es, diese Fähigkeit auf den Alltag zu übertragen. Auch Atemtechniken können hilfreich sein. Und Placebos. Die Placebo-Forschung ist ein wichtiges Feld innerhalb moderner Schmerzforschung. Sie versucht, den Körper mit Scheinmedikamenten zu überlisten. Wenn jemandem beispielsweise immer eine rote Pille bei Kopfschmerzen geholfen hat, reicht es irgendwann, eine rote Pille ohne Wirkstoff einzunehmen. Auch sie wird die körpereigene Apotheke anknipsen. Und zwar, und das ist neu in der Schmerzforschung, hilft die Pille sogar dann, wenn jemand genau weiß, dass sie keinen Wirkstoff enthält. Der Körper erwartet trotzdem eine positive Wirkung. Die Neurologin Ulrike Bingel leitet in Essen das Zentrum für universitäre Schmerzmedizin und arbeitet seit 2004 in der Placebo-Forschung.
Was genau da jetzt wirkt, das wissen wir nicht. Das Placebo ist es nicht, so viel ist klar. Aber auch psychologisch scheint es nicht nur die Erwartung zu sein, denn wir haben in diesen Studien vorher die Erwartungshaltung gemessen und die korreliert wenig oder gar nicht mit dem, was dann hinterher passiert. Also da müssen noch andere Prozesse, psychologische Prozesse über die Zeit angestoßen und verstärkt werden, die wir noch nicht genau verstehen.
Die offene Placebo-Forschung steht noch am Anfang. Generell wirken Placebos immer bei Prozessen, die der Körper auch selbst verbessern kann. Das ist bei Schmerzen der Fall. Denn wenn sich jemand mit dem Hammer auf den Finger klopft, tut es erstmal weh. Aber der Schmerz vergeht mit der Zeit. Der Körper kann das regeln. Ein Placebo unterstützt diese Fähigkeit.
Wir wissen hier, dass durch positive Erwartung die gesamte Schmerzleitung im Gehirn und sogar im Rückenmark verändert wird. Es erreichen weniger schmerzhafte Impulse überhaupt das Gehirn. Es werden körpereigene Botenstoffe wie endogene Opioide, Endorphine und auch Dopamin ausgeschüttet. Also sie aktivieren letztendlich ihre körpereigene Schmerzbremse, ihre körpereigene Apotheke und hemmen die Verarbeitung und Wahrnehmung von Schmerzsignalen.
Studien zeigen, dass Scheinmedikamente Schmerzen um über die Hälfte herunterfahren können und eine ähnliche Wirkung wie Morphium entfalten, aber ohne Nebenwirkungen. Das gilt auch fürs Musikmachen im Rahmen der multimodalen Schmerztherapie. Die sechs Frauen sitzen wieder im Kreis und haben sich ein anderes Percussion-Instrument ausgesucht. Vor ein paar Wochen war noch ein Mann dabei, der aber abgesprungen ist. Generell sind etwa 70% der Teilnehmenden weiblich. Dominik Irnig mutmaßt, dass Männer nicht so gerne über Gefühle, Spannungen und Stress im Alltag sprechen. Wissenschaftliche Interviews zeigen außerdem, dass Männern der Austausch mit anderen im Hinblick auf ihre Schmerzbewältigung weniger bringt als Frauen. Eventuell liegt es auch an den Hormonen, dass Männer seltener zur Schmerztherapie gehen. Sie empfinden Schmerzen offenbar nicht so stark wie Frauen. So eine Studie aus Japan.
Da hat man Männern Östrogene gegeben und hat vorher und nachher Schmerzschwellen gemessen und dann wurden sie empfindlicher.
In der Musiktherapie sprechen die Frauen offen darüber, was in ihnen vorgeht. Es kann passieren, dass jemand zu weinen beginnt. Musik läuft, genau wie das Schmerzempfinden, nicht über den Verstand, sondern über die Emotionen. Und die sind subjektiv. Wenn beispielsweise mittels bildgebender Verfahren bei zwei Patienten eine ähnliche Diagnose herauskommt, etwa ein Bandscheibenvorfall, dann kann es sein, dass sich eine Person vor Schmerzen krümmt, die andere aber fast gar nichts davon spürt. Deshalb ist es wichtig, den Schmerz genau wahrzunehmen und ihn, wenn möglich, irgendwann loszulassen. Patientin Sigrid Müller nimmt alle Anregungen dankbar auf. Sie denkt, dass sie ihren Alltag nach 4 Wochen Tagesklinik besser bewältigen kann als vorher.
Was ich auch toll finde, dass man auch jeden fragen kann und dann jedes Problem geklärt wird. Und wirst dann auch direkt beraten oder hast eine Empfehlung für die Zukunft. Das ist ja sonst nicht.
Der Austausch mit anderen, neu erlernte Entspannungstechniken und gezielte Körperübungen werden ihr helfen. Sie wird aber nicht mehr von der Pille profitieren, an der Forschende weltweit fieberhaft arbeiten. Einer Pille ohne Nebenwirkungen, die Schmerzen gezielt abschalten kann. Auf die müssen Schmerzgeplagte noch lange warten.
Das war IQ Wissenschaft und Forschung mit einer Sendung von Veronika Bräse. Opioide, VR, Biomarker und KI. Neues aus der Schmerzforschung.